An meinem Geburtstag ging mein Vater in die Konditorei an der Ecke und kaufte die beste Torte, die er fand. Schweigend deckte er mit dem Silber und dem guten Geschirr den Tisch und bereitete ein Essen mit meinen vermeintlichen Lieblingsgerichten zu. Den ganzen Nachmittag wechselten wir kein Wort. Als es dunkel wurde, ging er in sein Zimmer, schlüpfte in seinen besten Anzug und kam mit einem in Zellophan eingeschlagenen Päckchen zurück, das er auf den Esstisch legte. Mein Geschenk. Dann zündete er die Kerzen an. Er setzte sich an den Tisch, goss sich ein Glas Weißwein ein und wartete. In der Einladung hatte es geheißen, das Essen finde um 9:30 statt. Um 9:30 warteten wir noch immer. Mein Vater schaute mich traurig an, wortlos. Mir brannte das Herz vor Wut. »Du bist gewiss zufrieden«, sagte ich. »Ist es das, was du gewollt hast?« »Nein.« Eine halbe Stunde später erschien die Bernarda mit einer Leichenbittermine und einer Nachricht von Senorita Clara. »Diese wünschen mir alles Gute, bedauere aber, nicht zu meinem Geburtstagsessen kommen zu können. Senor Barceló habe in Geschäften für ein paar Tage die Stadt verlassen müssen und Clara habe sich genötigt gesehen, ihre Unterrichtsstunde bei Maestro Neri zu verschieben. Sie selbst sei gekommen, weil es ihr freier Abend sei.« »Clara kann nicht kommen, weil sie eine Musikstunde hat?« presste ich hervor. Die Bernarda schaute zu Boden. Sie weinte beinahe, als sie mir ein kleines Paket mit ihrem Geburtstagsgeschenk reichte und mich auf beide Backen küsste. »Wenn es Ihnen nicht gefällt, kann man es umtauschen.« Ich blieb mit meinem Vater allein und starrte auf das gute Geschirr, das Silber und die Kerzen, die still niederbrannten. »Es tut mir leid, Daniel«, sagte mein Vater. Ich nickte schweigend und zuckte die Schultern. »Willst du denn nicht dein Geschenk auspacken?« Als einzige Antwort schlug ich beim Gehen die Tür hinter mir zu. Wütend rannte ich die Treppe hinunter. Als ich auf die trostlose, in blauem Licht kalt daliegende Straße hinausstürzte, spürte ich, dass meine Augen vor Zornestränen überliefen. Mein Herz war vergiftet und mein Blick flackerte. Da sah ich den Fremden, der mich reglos von der Puerta del Ángel aus beobachtete. Er trug wieder seinen dunklen Anzug und hatte die rechte Hand tief in der Jackentasche vergraben. In der Glut einer Zigarette zeichneten seine Augen kleine Lichtpunkte. Mit leichtem Hinken begann er mir nachzugehen. Rasch versuchte ich, ihn abzuschütteln und irrte über eine Stunde durch die Straßen, bis ich zum Kolumbus-Denkmal gelangte. Ich ging zum Hafen hinüber und setzte mich auf die Stufen, die sich an der Mole der Motorschiffe im dunklen Wasser verloren.
»Eine gute Nacht für die Reue, Daniel«, sagte die Stimme aus dem Schatten. »Zigarette?«
Ich sprang auf und spürte eine plötzliche Kälte im Leib. Eine Hand bot mir aus der Finsternis heraus eine Zigarette an. »Wer sind Sie?« Der Fremde trat bis an die Schwelle der Dunkelheit vor, so dass sein Gesicht verborgen blieb. Ein Hauch von blauem Rauch stieg von seiner Zigarette auf. Sogleich erkannte ich den dunklen Anzug und die in der Jackentasche versteckte Hand. Seine Augen glänzten wie Kristallkugeln.
»Ein Freund«, sagte er, »oder wenigstens möchte ich das gerne sein. Zigarette?«
»Ich rauche nicht.«
»So ist recht. Leider kann ich dir nichts anderes anbieten, Daniel.«
»Woher wissen Sie meinen Namen?«
»Ich weiß vieles über dich. Der Name ist das Wenigste.«
»Was wissen Sie denn sonst noch?«
»Ich weiß, dass du etwas hast, das mich interessiert. Und ich bin bereit, dir einen guten Preis dafür zu zahlen.«
»Wie viel willst du dafür?« »Wofür?«
»Für den Schatten des Windes.«
»Wie kommen Sie darauf, dass ich das Buch habe?«
»Das steht nicht zur Debatte, Daniel. Es ist nur eine Frage des Preises. Ich weiß schon lange, dass du es hast. Die Leute reden. Ich höre zu.«
»Dann müssen Sie sich verhört haben. Ich habe dieses Buch nicht. Und wenn ich es hätte, würde ich es nicht verkaufen.«
»Sag mir, wie viel, komm. 1.000 Duros? Geld spielt für mich keine Rolle. Den Preis bestimmst du.«
»Ich habe es Ihnen schon gesagt, es ist weder zu verkaufen, noch habe ich es. Sie haben sich geirrt, wie Sie sehen.« Der Fremde verharrte in Schweigen, regungslos, in den blauen Dunst der Zigarette gehüllt, die nie aufgeraucht zu sein schien. Ich bemerkte, dass sie nicht nach Tabak roch, sondern nach verbranntem Papier. Nach Gutem. Nach Buchpapier.
Vielleicht bist du es, der sich jetzt irrt,
sagte er.
Sie drohen mir? Wahrscheinlich. Du bist mir sympathisch, Daniel. Du hast Schneid und scheinst aufgeweckt. 1000 Duros? Damit kannst du dir einen Haufen Bücher kaufen, gute Bücher. Nicht diesen Schund, den du so eifersüchtig hütest. Na komm schon, 1000 Duros und wir bleiben gute Freunde.
Sie und ich, wir sind keine Freunde.
Doch, wir sind es, aber du hast es noch nicht gemerkt. Nimm es dir nicht übel, wo du so vieles im Kopf hast, wie deine Freundin Clara. Wegen einer solchen Frau verliert jeder den Verstand.
Die Erwähnung Claras ließ mir das Blut in den Adern stocken. Was wissen Sie von Clara?
Ich wage zu behaupten, dass ich mehr von ihr weiß als du und dass es gut für dich wäre, sie zu vergessen. Aber ich weiß natürlich, dass du es nicht tun wirst. Ich war auch einmal 16.
Schlagartig traf mich die schreckliche Gewissheit. Dieser Mann war der Fremde, der Clara inkognito auf der Straße ansprach. Er war wirklich. Sie hatte nicht gelogen. Er tat einen Schritt vorwärts, ich wich zurück. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst gehabt.
Clara hat das Buch nicht. Besser, Sie wissen es. Wagen Sie es nicht, sie noch einmal anzurühren.
Deine Freundin ist mir egal, Daniel. Und eines Tages wirst du derselben Ansicht sein. Was ich will, ist das Buch. Ich möchte es lieber im Guten bekommen, so dass niemand Schaden leidet. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?
Wozu wollen Sie denn das Buch? Sagen Sie nicht, um es zu lesen.
Nein. Kann ich auswendig.
Sind Sie Sammler?
Sowas Ähnliches. Haben Sie noch mehr Bücher von Karax?
Ich hatte sie einmal. Julian Karax ist mein Spezialgebiet, Daniel. Auf der Suche nach seinen Büchern reise ich durch die Welt.
Was machen Sie denn damit, wenn Sie sie nicht lesen? Der Fremde gab einen dumpfen Laut von sich, als ränge er mit dem Tod. Erst nach einigen Sekunden ging mir auf, dass er lachte.
Das Einzige, was man damit machen kann, Daniel, antwortete er.
Nun zog er eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche und zündete eines an. Die Flamme beleuchtete sein Gesicht, so dass ich es zum ersten Mal sah. Das Herz stand mir still. Dieser Mensch hatte weder Nase noch Lippen, noch Augenlider. Sein Gesicht war nichts als eine schwarze, vernarbte, vom Feuer verzehrte Ledermaske. Das war die tote Haut, die Clara leicht berührt hatte.
Sie verbrennen,
zischte er, Stimme und Blick voller Hass. Eine leichte Brise blies das Streichholz aus, das er in den Fingern hielt, und sein Gesicht sank ins Dunkel zurück. Ohne ein weiteres Wort machte er kehrt und ging mit stammelndem Lachen gegen die Molen davon. Eine elektrische Ladung und versprühende Wolkendecke näherte sich vom Meer her. Meine Hände und Gedanken zitterten. Ich schaute auf und sah, wie sich das Gewitter schwarzen Blutflecken gleich zwischen den Wolken entlud. In der Nähe krachten Blitz und Donner, und ich spürte, wie der Boden unter meinen Füßen erzitterte. Einige Sekunden später verglomm die elektrische Beleuchtung, in der sich die Fassaden und Fenster abzeichneten. Die Laternen auf den verpfützten Straßen flackerten und erloschen wie Kerzen im Wind. Ich rannte los, einen einzigen Gedanken im Kopf. Clara. Die Bernarda hatte gesagt, Barceló habe die Stadt Geschäfte halber verlassen. Heute war ihr freier Tag. Das bedeutete, dass Clara in der höhlenartigen Wohnung auf der Plaza Real allein war und dieses gesichtslose Wesen lief mit seinen Drohungen und weiß Gott welchen Gedanken frei im Gewitter herum. Die Haustür war geschlossen. An meinem Bund suchte ich die Schlüssel, die mir Barceló gegeben hatte.